Ob die Sonne scheint, ob es regnet, blitzt, hagelt oder schneit, wie die Winde wehen. All dies geschieht im Wechselspiel mit den Wolken. Die wunderbare Welt der Wolken ist die wahre Wetterküche. Doch auch in der eigenen Küche gibt es beim Kochen manchmal Wolken.
Wenn genügend Energie zugeführt wird, dann wird das zuvor flüssige Wasser zum Wasserdampf. Doch Wasserdampf allein ergibt noch keine Wolke, erklärt Gerhard Müller-Westermeier. Er ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach.
Wasserdampf ist ein Gas, das sehen Sie genauso wenig wie den Sauerstoff in der Luft. Solange Sie nur Wasserdampf haben, haben Sie eben gerade keine Wolke. Die Wolke sind Wassertropfen und Eiskristalle. Immer dann, wenn die Luft so viel Wasserdampf hat, dass er das nicht mehr alles halten kann, dann kondensiert er, und zwar nicht einfach so, sondern da braucht also Kondensationskerne, das sind Wasser, das sind Salztröpfchen, Staubkeime, von Pollen kann es mal was sein, Salzkristalle, die vom Meer aufgewirbelt werden. Alle diese Sachen kommen dann zusammen, an diesen kleinen Teilchen entstehen dann erstmal Tropfen und bei entsprechend tieferen Temperaturen dann auch Eiskristalle.
Wolken entstehen in der Luft, also aus Wasserdampf und Staub.
Das Wort Wolke bedeutet die Feuchte, die Nasse.
Zu Recht, bestätigt Professor Meinrad Andreae. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz.
Die Wolke besteht natürlich hauptsächlich aus Wasser. Das Wasser muss nun in der Atmosphäre vorliegen als Wasserdampf, und zwar in einer ganz besonderen Form oder Situation, nämlich als, wir sagen, übersättigter Wasserdampf.
Das heißt, damit eine Wolke entsteht, muss mehr gasförmiges Wasser in der Luft sein, als diese halten kann. Wie viel Wasserdampf die Luft halten kann, hängt von ihrem Energiegehalt ab. Je wärmer die Luft und je höher der Luftdruck ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie halten. Deshalb spricht der Wetterbericht auch von relativer Luftfeuchtigkeit.
Das erklärt auch, warum der Morgennebel an einem Sommertag rasch verschwindet. Die Luft erwärmt sich und kann dann mehr Feuchtigkeit in Form von unsichtbarem Wasserdampf halten.
In welcher Höhe sich Wolken bilden, hängt daher ebenfalls von der Temperatur ab.
Wenn nun Luft aufsteigt in der Atmosphäre, dann verringert sich die Temperatur dieser Luft und sie kommt irgendwann zu dem Punkt in der Höhe und in der Temperatur, wo der vorhandene Wasserdampf dann eben nicht mehr von der Luft als Dampf gehalten werden kann und versucht dann eben auszukondensieren. Man kann das vergleichen mit der Situation im Badezimmer oder in der Dusche, wo eben die Luft, die relativ warm ist, relativ viel Wasserdampf halten kann und der Spiegel oder die Fensterscheibe, die dann etwas kühler ist, eben dazu führt, dass Wasserdampf auskondensiert. Und genauso wie man eben diese Wassertröpfchen am Spiegel findet, so bilden sich eben Wassertröpfchen in der Atmosphäre bei der Wolkenbildung.
Dass Wolken wirklich Ansammlungen von winzigen Wassertropfen sind, die man sehen kann, belegt Professor Thomas Leisner mit einem Experiment in seinem Büro im Karlsruher Institut für Technologie. Er ist einer der Direktoren des Institutes für Meteorologie und Klimaforschung.
Sie sehen einen schwarzen Behälter mit einigen Leuchtdioden, die ihn von unten leuchten. Ansonsten ist er leer. Und angeschlossen haben wir so eine Art Luftpumpe, wo wir nachher Unterdruck machen können. Wir brauchen jetzt erstmal Feuchtigkeit. Dazu hauche ich rein. Dann machen wir den Deckel drauf. Und ich pumpe ab und Sie gucken, ob Sie eine Wolke entdecken können. Ja, ich glaube, man sieht die Tröpfchen ganz gut. Es sind aber insgesamt nicht allzu viele und Sie können doch gut auf den Boden gucken. Das gesamte Wasser hat sich jetzt an relativ wenigen Aerosolpartikeln niedergeschlagen und gibt uns das, was ich mal eine dünne Wolke nennen möchte.
Aerosole heißen wörtlich übersetzt in Luft gelöste. Gemeint ist der Staub, die winzigen Teilchen, die in der Luft schweben. Die Menge dieses Staubs verändert auch die Wolken. Auch das kann Thomas Leisner zeigen, nachdem er ein abgebranntes Streichholz, das schon nicht mehr raucht, kurz in den Behälter gesteckt hat, wiederholt er das Experiment.
Jetzt haben wir also eine Atmosphäre mit mehr Verschmutzung gleichsam. Wir gucken mal, ob die Wolke nun auch anders aussieht. Ich pumpe wieder ab und Sie sehen schon, wir haben eine viel weißere Suppe hier jetzt drin und Sie können fast nicht mehr auf den Boden gucken. Das heißt, die gleiche Menge Wasser auf viele kleine Tröpfchen verteilt, ist optisch wesentlich dichter, als wenn sie sich auf wenige große Tröpfchen verteilt. Und deswegen sind die Aerosole auch so wichtig für den Strahlungshaushalt der Erde.
Wolken glänzen weiß, weil die farblosen Wassertropfen das weiße Sonnenlicht spiegeln. Dunkle Wolken kommen durch Schatten zustande. Prächtige rote Wolken reflektieren beim Sonnenuntergang das schräg durch die Atmosphäre scheinende rötliche Sonnenlicht.
Eine Wolke benötigt also erstens Luft, zweitens Wasser in Form von Wasserdampf, also Wassergas, drittens Energie, messbar als Temperatur und Luftdruck, und viertens Staub, an dem das Wasser sich zu winzigen Tröpfchen anlagern kann. Tröpfchen oder Eiskristalle sind schwerer als Luft. Warum fallen die Wolken dann nicht herunter? Meinrad Andriä.
Diese Tröpfchen sind so klein, so 10, 20 μ oder sowas, dass sie aus der Atmosphäre nur sehr, sehr langsam raussinken. Deswegen fällt eine Wolke, die ja aus relativ schwerem Wasser besteht, schwerer als das Gas Luft, auch nicht einfach aus dem Himmel, sondern bleibt zunächst mal sozusagen oben hängen. Es braucht dann eben zusätzliche Prozesse, um zum Regen zu kommen, also zum Wasser, das vom Himmel runterfällt.
Rauch, Wasserdampf, warme Luft und viele andere Gase steigen bekanntlich nach oben auf. Vereinfacht gesagt liegt das daran, dass sich energiereiche Gase dorthin bewegen, wo sie eine weniger energiereiche Umgebung finden. Und das ist in der Atmosphäre meistens oben. So entstehen auch Aufwinde.
Die in der Luft und im Wasser gespeicherte Energie trägt also dazu bei, dass die Wolkentröpfchen nicht herabfallen. Thomas Leisner.
Wenn das Wasser kondensiert, dann wird sehr viel sogenannte latente Wärme frei. Also die Wärme, die beim Verdampfen des Wassers unten hineingesteckt worden ist, die wird dann wieder freigesetzt und führt dazu, dass die Wolke eine sehr starke innere Dynamik entwickelt, das heißt Aufwinde erzeugt, die dann dazu führen, dass die Wolkentröpfchen in sehr hohe Höhen mitgerissen werden können. Und dort oben ist es dann so kalt, dass die Wolkentröpfchen auch gefrieren können. Dann wird wieder viel Wärmeenergie frei und das kann nochmal höher gehen. Die Energie nämlich, die man zum Schmelzen dieses Eises wieder braucht, die wird dann dort freigesetzt beim Gefrieren. Und auf die Art und Weise entstehen eben diese Türme und deswegen reichen die Wolken auch so hoch. Und es gibt Eis in den Wolken, so ab Temperaturen von etwa minus 25 Grad.
Die Tropfen gefrieren in der Wolke nicht etwa bei 0 Grad, sondern das unterkühlte Wasser wird minus 8 bis minus 10 Grad kalt und gefriert dann erst. Und zwar sehr plötzlich.
Das kann Wolken für Flugzeuge gefährlich machen, wenn unterkühltes Wasser plötzlich eine Eisschicht an ihnen bildet. Gleichzeitig erzeugen Flugzeuge heute durch ihre Abgase bereits 5 bis 7% der Wolken. Gerhard Müller-Westermeier.
Also wir haben ja heute praktisch nie einen Himmel, wo nicht die hohen Wolken durch die Flugzeuge irgendwie beeinflusst sind. Da sehen Sie eigentlich immer irgendwelche Streifen. Wenn die noch ganz frisch sind, kann man also genau sehen, wie der Abgas da aus dem Motor rauskommt und dann kondensiert und dann anfängt zu wuchern in die Breite und auch nach unten, nach oben, sich eventuell wieder auflöst und die Luft trocken genug ist oder auch dann wirklich sehr lang bleibt und sich dann zu allen möglichen Wolken kombiniert. Und diese Wolken bewirken natürlich auch irgendwas für unser Klima, wobei das bei den Wolken eine relativ schwierige Sache ist. Wolken tun ja immer zweierlei. Sie lassen einmal die Strahlung von oben nicht rein, sie lassen aber auch die Strahlung von unten nicht raus.
Einige Wolken wirken wie ein Spiegel, der die Sonnenstrahlen ins All zurückwirft, ehe sie die Erde erwärmen können. Solche Wolken kühlen die Erde gewissermaßen durch ihren Schatten.
Andere, meist niedrigere Wolken, wirken jedoch als Decke, lateinisch Stratum, und lassen die zum Erdboden gelangte Sonnenenergie nicht ins All entkommen. Wolken beeinflussen also in erheblichem Ausmaß den Wärmehaushalt der Erde. Der aber wirkt über die Verdunstung auch wieder zurück auf die Wolkenbildung. Eine komplizierte Rückkopplung.
Was da dominiert, das hängt jetzt davon ab, wie die Wolke in der Feinstruktur aufgebaut ist, aus welchen Teilchen sie besteht, welche Größe die haben, was das für Stoffe sind und wie hoch oder tief die Wolke ist. So ganz grob kann man sagen, dass niedrige Wolken eher zu einer Abkühlung führen und hohe Wolken eher zu einer Erwärmung. Das heißt, die Kondensstreifen würden auch ein bisschen zur allgemeinen Erwärmung beitragen. Während der Stratus, der eventuell durch die Smogproduktion in Industriegebieten entsteht, zur Abkühlung führt.
Thomas Leisner kann zwar Wolken selbst in seinem Büro erzeugen, aber um sie wissenschaftlich zu untersuchen, benutzen er und viele internationale Gastwissenschaftler Deutschlands größten Wolkensimulator mit 100 Kubikmetern Inhalt.
Ja, wir nennen das manchmal auch den Himmel auf Erden, weil wir hier die Wolke im Labor nachstellen können. AIDA steht für Aerosol, Interaktion und Dynamik in der Atmosphäre. Und wir können hier tatsächlich Wolken machen und mit den modernsten Messgeräten schauen, was da genau passiert. Hier von außen sehen wir einen überdimensionalen Kühlschrank, den man bis auf minus 100 Grad abkühlen kann. Und da drin ist ein Behälter aus Aluminium, der an große Pumpen angeschlossen ist. In dem machen wir dann die Wolken.
Das ist im Grunde ganz einfach. Man pumpt den Behälter leer und füllt dann genau bemessen Luft und Wasser sowie Aerosole einer ganz bestimmten Art ein. Danach verringert man den Druck, also den Energiegehalt und die Temperatur, und schon bilden sich Wolken.
Um den Aluminiumbehälter herum befinden sich mehrere Balkone übereinander, von denen aus verschließbare Öffnungen in den Behälter führen. So können viele Wissenschaftler gleichzeitig eine Wolke untersuchen. Es muss schnell gehen, da die Wolke nur eine halbe bis dreiviertel Stunde existiert.
Weil gerade umgebaut wird, ist ein Blick ins Innere möglich.
Nach unten sehen wir überall diese rüsselartigen Gebilde. Da können wir unten Messgeräte anschließen an unsere Kammer, die normalerweise in Flugzeugen Verwendung finden. Und dann werden die mit hoher Geschwindigkeit angeströmt mit dem Kammerinhalt, sodass man gleichsam den Flug schon mal vorher simulieren kann. So ein wissenschaftlicher Flug ist ja wahnsinnig teuer und da macht es großen Sinn, die Geräte vorher an der Kammer erstmal unter wohlcharakterisierten Bedingungen zu testen.
Da Wolken aus vielen Tröpfchen bestehen, spielt auch das Verhalten einzelner Tropfen eine Rolle.
Eben waren wir ja bei Deutschlands größter atmosphärischen Wolkensimulationskammer. Jetzt sind wir hier in einem Labor, wo wir die kleinsten Kammern haben. Und zwar untersuchen wir hier einzelne Wolkentropfen, die wir durch elektrische Kräfte in der Schwebe halten unter atmosphärisch relevanten Bedingungen und dann mit Laserstrahlen und Spektroskopie untersuchen können.
Zum Beispiel interessiert die Forscher, wie aus Wolkentröpfchen Regen wird.
Ein Wolkentröpfchen ist sehr klein, kleiner als der Durchmesser eines Haares. Ein Regentropfen hingegen ist einige Millimeter groß. Das heißt, damit es einen Regentropfen gibt, müssen einige Millionen Wolkentropfen zusammenkommen. Und diesen Prozess untersuchen wir hier. Und zwar geht das bei uns meistens über die Eisphase. Und gerade das Gefrieren von Wolkentropfen ist das, was wir am Einzeltropfen uns anschauen können.
Hochgeschwindigkeitskameras erlauben den Blick in die kleine Kammer und zeigen bildschirmfüllend, wie Tropfen wachsen, zerplatzen oder gefrieren. All das spielt eine Rolle, wenn man das Geschehen in einer Wolke verstehen will.
Neben Luft, Wasserdampf, Energie und Staub spielen also auch die Größe und das Verhalten von Tropfen eine wichtige Rolle. Tropfen beeinflussen die Strahlung und damit die in Wolken enthaltene Energie.
Regen speist die Flüsse der Welt. Er ermöglicht Landwirtschaft, kann aber auch verheerende Überschwemmungen auslösen. Er ist ein Kind der Wolken. Wann aber regnet es?
Damit aus den winzigen Wolkentropfen Regentropfen werden, braucht es ganz bestimmte Bedingungen. Meinrad Andreae.
Niederschlagsbildung benötigt, um eben Wasser aus der Atmosphäre rausfallen zu lassen, die Bildung von großen Tröpfchen. Das heißt, etwa 0,1, 0,2 Millimeter, etwa in dieser Größenordnung fängt das an, dass man von Regentropfen sprechen kann, also Tröpfchen, die sinken können aus der Atmosphäre. Um die zu erzeugen, müssen die Wolkentröpfchen zusammenkommen, miteinander zusammenstoßen, zusammenwachsen. Und dann gibt es so einen gewissen selbstbeschleunigenden Prozess.
Was sich ebenfalls schön am beschlagenen Badezimmerspiegel beobachten lässt.
Wenn man dort nämlich hinschaut, dann sieht man, dass sich nach einiger Zeit einige dieser vielen kleinen Tröpfchen, die sich anfangs gebildet haben, nun plötzlich selbstständig machen und anfangen, am Spiegel runterzurinnen. Und während sie nun eben anfangen, am Spiegel entlang zu wandern, sammeln sie andere, die schon als kleine Tröpfchen dort festsaßen, miteinander ein. Und das beschleunigt das nun, sodass am Schluss also dann unten ein relativ großer Tropfen ankommt. Und im Prinzip haargenau läuft in drei Dimensionen derselbe Prozess in der Atmosphäre ab.
Das gilt in Äquatornähe. Weiter nördlich und südlich wird der Vorgang komplizierter. Thomas Leisner.
Bei uns in unseren Breiten ist es so, dass der Niederschlag sich fast ausschließlich über die Eisphase bildet. Das heißt, wir brauchen erstmal Wolken, die so hoch aufreichen, dass die Wolkentröpfchen gefrieren können. Das heißt, aus einer dünnen, flachen Wolke, die sich relativ weit unten aufhält, wird es normalerweise nicht regnen oder schneien. Und dann hängt es eben davon ab, wie das Eis sich ausbreiten kann in der Wolke. Denn Eis, das müssen Sie wissen, hat einen niedrigeren Dampfdruck als Wasser. Das heißt, wenn sich erstmal Eis gebildet hat, dann trocknet das gleichsam die Wolke aus und die Tröpfchen merken dann, oh, es ist aber trocken hier und verdampfen weiter. Und so klumpt sich das gesamte Wasser auf den Eiströpfchen zusammen und die werden dann groß und schwer, werden zu Graupelkörnern und fangen an runterzufallen und nehmen noch mehr Wolkentröpfchen mit und wachsen weiter an. Und wenn sie dann weiter unten schmelzen, haben wir einen Regentropfen.
Hagel entsteht, wenn die Graupelkörner beim Herunterfallen mehrmals wieder emporgerissen werden und daher so viele Eisschichten auf ihnen wachsen, dass sie beim endgültigen Herunterfallen nicht mehr völlig auftauen.
Wenn es bei einem Wolkenbruch wie aus Kübeln gießt, dann fallen zwar oft sehr große Tropfen, aber nie ein solcher Schwall wie beim Ausgießen eines Eimers.
Regentropfen, wenn sie klein sind, fallen nicht so, wie ein Kind sie malen würde in einer typischen Tropfenform, sondern sie sind eigentlich kugelrund. Wenn der Regentropfen aber immer größer wird, dann wird er erstmal flach, sieht dann aus wie eine Linse ungefähr, die mit ihrer flachen Seite nach unten fällt. Und wenn er noch größer wird, dann beult er sich in der Mitte auf und kriegt dann richtig so eine Tasche. Der Luftgegenstrom bläht ihn sozusagen auf und diese Tasche zerreißt dann. Und wir haben dann einen fallenden Ring, der Rand der Tasche sozusagen. Und der zerfällt dann auch in mehrere Tröpfchen. Das heißt, Regentröpfchen können im Allgemeinen nicht größer werden als etwa 2 bis 3 Millimeter. Wenn sie noch größer sind, fallen sie so schnell, dass sie vom eigenen Fahrtwind zerrissen werden.
Beim Regen transportieren die Tropfen auch die Aerosole, also den Staub, zurück zur Erde. Deshalb ist die Luft nach Regen meist schön klar.
Während es regnet und die Tropfen fallen, wird übrigens auch Luft mitgerissen. Darum gibt es zu Beginn oder in der Nähe eines Regens oft starke Windböen.
Wasser reist in Wolken um die Erde. Die Wolken transportieren dabei aber auch Samen, Schmutz und Salzkristalle. Vom Land aufs Meer und umgekehrt. Nur wo die Wolken abregnen, ist in größerem Umfang Landwirtschaft möglich. Das Verstehen der Wolken, des Wetters und des Klimas ist daher lebensnotwendig.
Damit Wolken reisen, braucht es den Wind. Die erwähnten Aufwinde in den Wolken erzeugen natürlich auch horizontale Winde. Wenn Luft von unten nach oben steigt, strömt Luft von den Seiten nach. Zugleich jagen die Winde die Wolken und verändern zudem ständig deren Aussehen. Eine weitere komplexe Rückkopplung. Professor Meinrad Andreae.
Das ist eben auch einer der Gründe, warum Wolkenprozesse so komplex sind, nicht? Weil eben Prozesse nicht bloß in eine Richtung verlaufen, sondern es immer Rückkopplungen gibt. Das heißt also einerseits beschleunigen Turbulenzen, Niederschlagsbildung in der Wolke, andererseits löst eben auch wieder das Fallen der Regentropfen die Bildung von Turbulenz aus.
Blitze sind Kurzschlüsse in den Wolken oder zwischen Wolken und Erde, wenn der Blitz irgendwo einschlägt.
Da Wasser Elektrizität gut leitet, dürfte es in Wolken eigentlich gar keine unterschiedlichen elektrischen Ladungen geben. Dieses Rätsel ist noch nicht vollständig gelöst.
Ja, eines der ganz großen Probleme der Meteorologie, wieso bilden sich eigentlich Gewitter, nicht? Das heißt also, die eigentlichen chemisch-physikalischen Prozesse, die zu einer Ladungstrennung in Wolken führen, sind immer noch nicht so richtig vollständig verstanden. Aber man weiß, dass eben eine Voraussetzung der Ladungstrennung, das heißt also, dass positive und negative geladene Teilchen in der Atmosphäre getrennt werden und eben unterschiedliche Teile der Wolke sich positiv und negativ aufladen, dass eine Voraussetzung für diese Ladungstrennung das Vorhandensein von Wasser sowohl in flüssiger wie in fester Form ist. Das heißt, es muss sich also sowohl Eisphase bilden, wie auch noch flüssiges Wasser vorhanden sein. Und diese Zone, die wir Mischphasenzone nennen, die Bildung dieser Zone wird durch das Vorhandensein von Aerosolpartikeln begünstigt.
Kein Wunder, dass Gewitter bei uns verhältnismäßig selten und im Winter besonders rar sind. Bei Kälte fehlen die flüssigen Tröpfchen. Wie bedeutend die Rolle des Staubs, der Aerosole, ist, kann man auch daran ablesen, dass sich Blitze über Waldbränden anders verhalten, weil dort die Ladungen sich umgekehrt entwickeln. Rauch spielt also auch eine wichtige Rolle.
In den Wolken gibt es neben Luft, Wasser, Staub, Wärme und elektrischen Ladungen auch viele chemische Reaktionen.
Die Atmosphäre ist eigentlich ein chemischer Reaktor sozusagen, in den wir also eine ganze Menge an Ausgangssubstanzen reinstecken. Auch die Natur steckt Ausgangssubstanzen rein, also zum Beispiel diese flüchtigen Kohlenwasserstoffe, die aus Bäumen, aus Blüten und so weiter rauskommen. Wir kennen alle den Geruch von Blüten, nicht? Das sind also einfach flüchtige Kohlenwasserstoffe, die von den Blüten emittiert werden. Genauso der Geruch, den wir aus den Nadelwäldern kennen.
Und natürlich kommen noch die ganzen biologischen Staubteilchen, also winzige Samen, Pollen und Sporen hinzu. Der Mensch hat die Wolkenchemie allerdings um weitere Stoffe ergänzt. Und das macht die Forschung besonders schwierig.
All diese Verbindungen fangen an, in der Atmosphäre durch die Energie, die mit dem Sonnenlicht reinkommt, miteinander zu reagieren. Und da bildet sich eben eine Vielzahl von Stoffen. Beispiele eben die Schwefelsäure aus den Schwefeldioxidemissionen, die Salpetersäure, die sich aus den Stickoxiden bildet, und eine riesige Anzahl von organischen Verbindungen, die sich durch die Umsetzung aller dieser flüchtigen Kohlenwasserstoffe bilden. Diese können nun eben wieder auf Teilchen kondensieren und dadurch entsteht letztlich in jedem Teilchen ein Gemisch aus einer Vielzahl von Verbindungen.
Wer Wolken verstehen will, der muss also von der Biologie über Physik und Chemie bis hin zur Mathematik vielfältige Kenntnisse haben und über eine große Zahl von verschiedenen Messgeräten verfügen. Dennoch kann es keine langfristigen Wettervorhersagen oder Klimamodelle ohne Unsicherheiten geben. Denn manche Vorgänge sind noch immer nicht berechenbar, etwa die Turbulenzen in den Wolken.
Turbulenz spielt eine wichtige Rolle und Turbulenz ist eben auch eines der großen Forschungsprobleme eigentlich, ja, seit ein oder zwei Jahrhunderten in der Physik, eines der großen, ja, letztlich mathematisch noch ungelösten Probleme.
In den Wolken mit ihren vielen Einflüssen herrscht das, was Mathematiker ein deterministisches Chaos nennen. Und das lässt sich umso weniger berechnen, je größer die Zeitspanne ist, für die eine Vorhersage gelten soll. Professor Thomas Leisner nennt gleich drei Gründe für die Ungewissheit.
Einerseits die mathematische Instabilität, dass sich Rundungsfehler immer weiter aufschaukeln, wenn man die Rechnung nur oft genug wiederholt. Das tritt genau in den Klimamodellen sehr häufig auf. Zweitens, dass man noch nicht alles genau weiß, dass man eben nicht genau weiß, ab welcher Temperatur bei welchem Eiskeim ein Wolkentropfen gefriert. Das ist also das Nichtwissen wichtiger Prozesse. Und das Dritte, das wäre dann eben die nicht ausreichende Datengrundlage des Anfangs- oder Ist-Zustands. Diese drei fundamentalen Unsicherheiten begrenzen im Endeffekt die Genauigkeit unserer Wetter- und Klimavorhersage.
Ein Problem der Wettervorhersage ist ferner die Größe des Vorhersagegebietes. Auch die Bauernregeln gelten nur örtlich. Am Berg mit dem Namen Wetterstein verrät die Wolkenform, welches Wetter zu erwarten ist.
Die Wolkenbeobachtung findet auch heute noch zur Wettervorhersage statt. Aber für die Klimatologie taugen die Wolken wenig, erklärt Gerhard Müller-Westermeier.
Deswegen stehen ja bei uns gar nicht so im Mittelpunkt. Also wir nehmen natürlich erstmal die Größen, die man wirklich messen kann. Temperatur, der Niederschlag, der aus den Wolken rauskommt, Sonnenscheindauer, die natürlich auch von den Wolken beeinflusst wird. Aber die Wolken selbst, die sind eigentlich sehr schwierig, schon weil man sie auch schlecht messen kann. Man bekommt kaum quantitative Größen raus über längere Zeiträume, die sehr verlässlich sind. Und deswegen ist das in der Statistik, aus der die Klimatologie im Wesentlichen besteht, so ein bisschen im Hintergrund.
Bedenkt man, dass die Erforschung der Wolken noch lange nicht abgeschlossen ist und wie viel wir noch nicht wissen, dann kann man sich schon ein wenig darüber wundern, dass die Wettervorhersagen dennoch erstaunlich genau sind.